¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und willkommen zum Onda Info 359. Das Onda Info ist mal wieder randvoll. Ihr hört drei Nachrichten aus Kuba, Mexiko und Bolivien. Anschließend haben wir zwei Beiträge für euch. Der erste aus Kolumbien ist auch erschienen in unserer Serie Fokus Menschenrechte 2015.
Buenaventura beherbergt den wichtigsten Hafen Kolumbiens und ist zugleich eine der gefährlichsten Städte des Landes. Täglich werden hier Menschen erpresst, entführt und ermordet. Seit die Bewohner und Bewohnerinnen des Viertels Puerto Najera ihren Stadtteil zur humanitären Zone erklärt haben, können die Menschen zumindest dort wieder ruhig leben. Wer eine Waffe trägt, muss draußen bleiben. Die Banden zogen sich zurück, doch in anderen Vierteln hat die Gewalt der aus Paramilitärs hervorgegangenen Verbrechergangs kein Ende. Es geht um Schutzgelder, um Drogenhandel und nicht zuletzt um die Kontrolle des Hafens für den internationalen Schmuggel. Zudem, vermuten Kritiker, übernehmen die Kriminellen eine schmutzige Arbeit für große Unternehmen. Mit ihrem Terror sollen sie die Bevölkerung vertreiben, um den Platz freizumachen für den Ausbau des Hafens. Eine Reportage aus der Pazifikstadt Buenaventura.
Seit über einem Monat protestieren die Menschen in Honduras gegen einen riesigen Korruptionsskandal, in den hohe Regierungsfunktionäre verwickelt sind. Sie fordern unter anderem den Rücktritt des Präsidenten Juan Orlando Hernández und die Einrichtung einer internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit. Wöchentlich gehen die Indignados, die Empörten, auf die Straße. Einzelne von ihnen protestieren seit dem 23. Juni mit einem Hungerstreik. Weltweit finden Solidaritätskundgebungen statt, so auch am 29. Juni vor der honduranischen Botschaft in Berlin. Unsere Kollegin Jutta Blume war dort. Anlässlich der aktuellen Ereignisse bleiben wir in Honduras und senden euch einen Beitrag mit der honduranischen Musikerin, Feministin und Widerstandskämpferin Carla Lara, als sie 2013 in Berlin war. Honduras hat zwar eine neue Regierung, aber an der Situation der Medienschaffenden hat sich nicht allzu viel verändert.
Mexiko. Die Menschenrechtsorganisation Pro DH deckte in ihrem Bericht zum Massaker von Tlatlaya einen Tötungsbefehl auf. Ein ranghoher Militär hat laut Bericht seinen Truppen befohlen, Kriminelle in den Stunden der Dunkelheit zu erschießen. Dieser Befehl erging am 11. Juni vergangenen Jahres.
Kurz darauf töteten Soldaten bei einem Feuergefecht in Tlatlaya 22 mutmaßliche Kriminelle. So hieß es zumindest in der offiziellen Verlautbarung des mexikanischen Militärs, die auch durch den damaligen Direktor der Nationalen Menschenrechtskommission Paul Plasencia unterstützt wurde. Doch schon wenige Monate später wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.
Grund dafür war ein im Nachrichtenmagazin Esquire Latinoamerika veröffentlichter Bericht. In dem Interview erzählte eine Überlebende des Massakers, dass die meisten der Opfer von den Soldaten hingerichtet worden waren, nachdem sie sich bereits ergeben hatten. Im Anschluss hat das Militär den Tatort manipuliert. Der 15-jährigen Tochter der Zeugin hätten die Soldaten eine Waffe in die Hand gelegt, nachdem sie bereits tot war.
Im Oktober letzten Jahres wurden 7 Militärangehörige verhaftet. Darüber hinaus wird gegen mehrere Ermittlungsbeamte wegen der Manipulation von Untersuchungsergebnissen und Fälschung von Berichten ermittelt. Doch auch in den derzeitigen Ermittlungen wird offensichtlich nicht alles dafür getan, um das Massaker aufzuklären. Deshalb fordert Pro DH, nicht nur die direkt beteiligten Soldaten zur Verantwortung zu ziehen. Es müsse die komplette Befehlskette untersucht werden, um auch die Verantwortung der gesamten Armee als Institution für das Massaker festzustellen. Eine traurige Nachricht erreichte uns über Umwege aus Kuba. In dem kleinen Ort Pina del Rio wurde der 24-jährige Josvani von Jugendlichen mit Steinen erschlagen. Motiv dafür: die Homophobie der Jugendlichen. Der jüngste der daraufhin festgenommenen Jugendlichen war 13 Jahre alt. Der Mord ereignete sich bereits im Mai. Die kubanische Presse hatte die Vorkommnisse nicht publiziert Und so gelangte diese Notiz über eine E-Mail der Mutter an die Öffentlichkeit. In dieser steht: Es war nicht nur der Stein, der Giovanni tötete, sondern auch das Schweigen. Bolivien. Anwältin des Zentrums für Information und Entwicklung für Frauen, Veronica Miranda, bestätigte bereits 35 Fälle von Frauenmorden in den ersten 5 Monaten des Jahres 2015. Dieses Jahr wollen Justiz und Autoritäten allerdings härter durchgreifen. So gab es bereits die ersten Urteile. 20 Jahre Gefängnis für einen Tötungsversuch in Tarija und 25 Jahre für einen Übergriff an einer US-Amerikanerin in Santa Cruz.
Der Frieden ist nach Puente Naera zurückgekehrt. 3 Frauen sitzen an einem Tisch und spielen Würfeln, ein paar Fischer laden ihren Fang aus, ein Jugendlicher übt auf seinem Xylophon. Auch Mercy Caicero verkauft wieder ihre gebratenen Würste mit Kartoffeln. Daran war lange Zeit nicht zu denken. Denn bis April letzten Jahres kontrollierten kriminelle Banden das Viertel in der kolumbianischen Hafenstadt Buenaventura. Jeder Schritt war lebensgefährlich.
Man konnte nicht einmal bis ans Meer gehen. Sie waren bewaffnet und hatten die Straßen besetzt. So schüchterten sie von den Kindern bis zu den Alten alle ein. Niemand ging mehr raus. Jetzt ist es ruhiger und das Schlachthaus wurde abgerissen.
Jeder wusste vom Schlachthaus, jener Hütte, in der die Killer Menschen bei lebendigem Leib zerstückelten. Wer kein Schutzgeld zahlte oder sich gegen die Kriminellen stellte, endete dort. Heute verweist nur noch eine Lücke zwischen den Holzhäusern auf diesen grausamen Ort. Gleich nebenan lebt Orlando Castillo. Der junge Mann erinnert sich noch genau daran, wie er nachts die Schreie hörte. Doch mittlerweile hat das Morden ein Ende.
Mit der Hilfe von Bischof Héctor Espalza erklärten wir den Stadtteil offiziell zur humanitären Zone. So entstand internationaler Druck und die Verbrecher mussten Puente Naera verlassen.
Einige der Kriminellen wurden von der Polizei verhaftet, manche zogen sich in andere Viertel zurück. Keine der Banden sollte mehr nach Puente Naera kommen. Die afrokolumbianischen Bewohnerinnen und Bewohner bauten Zäune und ein Tor. Wer eine Waffe trägt, muss den Ort verlassen. So sieht es das Konzept der humanitären Zonen vor, das von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission unterstützt wird. Außerhalb des Schutzraumes regieren die Kriminellen, erklärt Pfarrer John Reyna.
In Buenaventura hat die Angst die Menschen fest im Griff. Alle fürchten sich davor, jemanden anzuzeigen oder auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Wenn ein sozialer Aktivist seine Stimme erhebt, wird er bedroht, muss die Stadt verlassen oder stirbt.
Fast jeden Tag wird in der Pazifikstadt jemand umgebracht. Schutzgelderpressungen zählen zum Alltag. Vor allem trifft es Afro-Kolumbianer. Sie stellen 80% der Bevölkerung. Viele von ihnen haben sich in den armen Stadtteilen am Meer vor langer Zeit als Fischer auf Pfahlbauten niedergelassen. Diese Lage mache Orte wie Puente Naera für die Kriminellen attraktiv, meint Buenaventuras Polizeikommandant José Correa Hernández.
Von hier aus ist es sehr einfach, Drogen auf Schnellbooten in andere Kontinente zu bringen. Die Hintermänner schicken ihre Leute in die am Meer gelegenen Stadtteile, um die Transportrouten abzusichern. Dort bekämpfen sich Angehörige verschiedener Banden und bringen sich gegenseitig um.
Es geht um den Kokainschmuggel und um die Kontrolle des Hafens. Denn die vielen Frachter, die aus China, den USA oder Südkorea hier anlegen, bringen auch andere illegale Waren ins Land. Gefälschte Markenjeans, unverzollte Fernsehgeräte, Waffen. 2/3 des legalen kolumbianischen Frachtverkehrs werden hier abgewickelt. Seit Jahren vergrößern Speditionsfirmen ihr Gelände, auf jeder Freifläche lagern Container. Wie sich die Stadtplaner die Zukunft Buenaventuras vorstellen, verdeutlicht eine Wandtafel im Rathaus. Sie zeigt neue Hochhäuser, einen modernen Containerhafen und Hotelanlagen. wo heute noch die Pfahlhütten der Armen aus dem Meer ragen, soll eine Hafenpromenade entstehen. Was aber soll mit jenen geschehen, die dort leben? Jährlich flüchten etwa 15.000 Menschen wegen des Bandenterrors. Sollen die Kriminellen den Platz vielleicht auch für eine ungezügelte Modernisierung freiräumen? Bischof Epalza schließt das nicht aus.
Y hay, diríamos, como unas manos oscuras que quieren hacer desplazar a la gente.
Da agieren im Hintergrund mächtige Personen, die die Menschen mit Gewalt oder durch Betrug vertreiben wollen. Die Leute sollen ihre Häuser verlassen, um die geplanten Bauarbeiten durchführen zu können. Anstatt die afrokolumbianischen Gemeinden zu respektieren, werden diese schon lange von einer unheilvollen und heuchlerischen Politik in die Ecke gedrängt.
Dieses Vorgehen hat in Kolumbien Tradition. In anderen Regionen vertrieben Paramilitärs Kleinbauern im Auftrag von Unternehmern. Wenig später siedelten sich agrarindustrielle Firmen auf dem frei gewordenen Land an. Auch die Banden in Buenaventura sind aus paramilitärischen Einheiten entstanden. Orlando Castillo geht fest davon aus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Hafenausbau und der Gewalt.
Es ist curioso, que cada vez que
Es ist schon seltsam. Immer wenn man an einem Ort nicht mehr leben kann und die Leute geflüchtet sind, beginnen einige Monate später die Arbeiten an diesem Megaprojekt.
Ein paar Straßen von Castillos Haus entfernt hat die Pfarrgemeinde San Pedro ein soziales Zentrum eingerichtet. Drei Jugendliche nehmen gerade in einem Studio einen Rap auf, nebenan lernen Frauen nähen, einmal die Woche treffen sich hier Angehörige von Gewaltopfern. Das Zentrum ist einer der wenigen Orte in der 400.000 Einwohnerstadt, wo Arme Hilfe erwarten können. Für Pfarrer Reina ist das ein unerträglicher Zustand. Der Hafen erwirtschafte hohe Steuereinnahmen, doch weniger als 1% bleibe in Buenaventura.
Es ist eine Violation Systematik.
Das Problem ist die systematische, strukturelle Gewalt. Grundlegende Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Es gibt kein Trinkwasser, keine vernünftige Stromversorgung, keine guten Wohnungen. Bildungssystem und Gesundheitswesen funktionieren nicht. Der Boden für die Mafia ist also gut gedüngt.
Auch die humanitäre Zone ist keine sichere Insel. Immer wieder erhält Aktivist Castillo Morddrohungen. Und vor dem Tor geht der Krieg der Banden weiter. Der Soziologe zweifelt nicht daran, dass seine Stadt neue Wege gehen muss.
Wir wehren uns nicht gegen die Entwicklung von Buenaventura, aber wir müssen einbezogen werden. Bislang sind die Menschen in den Vierteln am Meer nicht eingeplant.
Mercy Caicedo hätte gar nichts dagegen, wenn die Hafenpromenade gebaut wird. Vorausgesetzt, sie kann weiterhin in Puente Naera leben. Dann würde die 36-jährige Mutter ihre gebratenen Würste auf der Promenade verkaufen. Und vielleicht könnte sie dann sogar den Traum ihrer Tochter erfüllen. Die 12-Jährige will Ärztin werden.
Wenn wir es schaffen würden, dass alle Arbeit haben oder lernen können, wäre Schluss mit der Gewalt. Denn dann hätten alle etwas, von dem sie leben könnten.
Hallo, herzlich willkommen hier zu unserer Kundgebung heute am 29., ein Tag nach dem 6. sozusagen Jahrestag des Putsches. Wir sind heute versammelt hier, weil seit mehr als einem Monat, seit Ende Mai, glaube ich, sind in Honduras die Menschen auf der Straße. Sie protestieren immer noch gegen Korruption und Straflosigkeit. Und vor allem, es fing ja alles an, auch mit dem Bruch oder mit dem maroden Gesundheitssystem und dem immer mehr deutlich werden, dass zum Beispiel viele hohe Funktionäre darin verwickelt sind, besonders von der nationalen Partei.
Über 350 Millionen Dollar sollen aus dem staatlichen Gesundheitssystem veruntreut worden sein und in private Taschen sowie den Wahlkampf der nationalen Partei geflossen sein. Medikamente und Geräte wurden zu überhöhten Preisen gekauft und falsche Spesen wurden abgerechnet. Für den Betrug wurden Scheinfirmen gegründet, eine davon von der Vizepräsidentin des Kongresses, Lena Gutierrez, sowie Angehörigen ihrer Familie. Gegen Gutierrez liegt inzwischen ein Haftbefehl vor. Beschuldigt sind auch der ehemalige Arbeitsminister Carlos Montes sowie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Rigoberto Guechard. Doch die Spuren führen bis hin zum amtierenden Präsidenten. Dieser hat Anfang Juni zugegeben, 2013 Wahlkampfspenden von an dem Betrug beteiligten Firmen erhalten zu haben. Fragen wirft auch ein Haus in Florida auf, das die Ehefrau des Präsidenten für $800.000 erworben hat.
Ese movimiento que nace de abajo, nace de jóvenes que estaban hartos, ¿no? Hartos y hartas de la situación en Honduras. Un movimiento que muchos esperábamos ya desde hace tiempo y que por fin llegó, ¿no? La gota que colmó el vaso fue esta corrupción tan descarada en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social.
Diese Bewegung kommt von unten, von jungen Leuten, die die Nase voll haben von der Situation in Honduras. Das ist eine Bewegung, die viele seit langem erwartet haben und die jetzt endlich da ist. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war diese unverfrorene Korruption im Sozialversicherungssystem. Die Bewegung hat sich sehr schnell ausgeweitet. Sie hat Ende Mai damit begonnen, dass einige Journalisten Fakten aufgedeckt haben, die auch die Regierung belasten, in diese Riesenkorruption verwickelt zu sein. Dieser Betrug von mehr als $300 Millionen hat einen direkten Bezug zur jetzt regierenden Partei. Es konnte bewiesen werden, dass mit bestimmten Rechnungen direkt der Wahlkampf zu den Wahlen 2013 finanziert wurde.
Este fraude de más de $300 millones tenía una relación directa con el partido que está ahora mismo en el poder, ¿no? Se ha podido comprobar que hay facturas directamente que financiaban las elecciones últimas que fueron en noviembre del 2013, ¿no?
Über die Toten lässt sich nicht verhandeln, erklärten die Protestierenden in Berlin, denn der Korruptionsskandal hatte tödliche Folgen. In vielen Krankenhäusern fehlt es an Medikamenten und anderer Ausstattung. Patienten konnten nicht adäquat behandelt werden. Es wird geschätzt, dass über 2.800 Patienten aufgrund der mangelnden Versorgung gestorben sind.
Quiero hacer énfasis que estamos aquí, no con un color político. Los que estamos aquí estamos como hondureños indignados, como personas que sabemos la situación tan horrorosa que está viviendo.
Wir sind hier nicht aus einem politischen Lager. Wir sind hier als empörte Honduranerinnen und Honduraner, als Menschen, die die fürchterliche Situation in unserem Land kennen. Viele Menschen sind wegen der großen Korruption in Honduras gestorben. Unsere Politiker stehlen alles, was uns gehört. Mir als Honduranerin tut es weh, so weit weg zu sein und meine Familie, meine Freunde, so viele Menschen leiden zu sehen. Sie haben nicht das Glück, sich wie wir sicher bewegen zu können, keine Angst zu haben, wenn sie zum Einkaufen gehen. Die Situation in Honduras ist sehr traurig. Deswegen schicken wir unsere Solidarität und wir sagen Juan Orlando Hernández, dass er zurücktreten soll. Was ist seine Angst vor der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in Honduras?
Le mandamos todo nuestro apoyo y le decimos a Job que por favor que renuncie, que cuál es el miedo, por qué no la CC.
Die Indignados fordern eine internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Honduras, da sie nicht in das wenig effiziente und politisch stark beeinflusste Justizsystem von Honduras glauben. Eine Forderung, die einige junge Leute seit dem 22. Juni mit einem Hungerstreik unterstreichen. Allerdings mussten zwei Initiatoren dieser Protestform den Streik nach massiver Repression durch die Polizei wieder aufgeben.
Das sind die zwei Compañeros, zwei Studenten, Ariel und Miguel, genau. Die sind seit gestern, glaube ich, sind die aus dem Hungerstreik rausgegangen. Die Protestierenden, die Hungerstreikenden unterstützten wollten, die wurden nicht zu ihnen gelassen. Und so sind sie aus diesem ganzen Szenario rausgegangen und sie wurden von der Polizei nicht mehr wieder zurückgelassen. Na? Es haben sich aber drei andere Compañeros dem Hungerstreik angeschlossen. Ihre Forderung zum Beispiel zur Errichtung einer internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit ist immer noch nicht stattgegeben worden. Es passiert momentan noch nichts in Richtung der Regierung und man kann nur hoffen, dass irgendwann wirklich zu einer Errichtung einer internationalen Kommission kommen wird.
Dem Hungerstreik hat sich mittlerweile auch eine Gruppe von 7 Tulupanes angeschlossen. Die Tulupanes sind eine indigene Gruppe, die in weitgehender Armut und auf sich selbst gestellt leben. Der Staat kümmert sich kaum um Gesundheitsversorgung und Schulen auf ihrem Gebiet. Stattdessen sind sie stark von illegalem Bergbau und Abholzung betroffen. Tulupanes, die sich gegen die zerstörerischen Aktivitäten wehrten, wurden ermordet, bedroht und vertrieben. Die Schuldigen sind bislang straffrei geblieben. Es geht also bei der Forderung nach einer internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit nicht nur um den jüngsten Korruptionsskandal, sondern um eine Bevölkerung, die dem Recht des Stärkeren schutzlos ausgeliefert ist. Wenn Präsident Hernández stattdessen zu einem nationalen Dialog aufruft, kann das auf diese Menschen nur zynisch wirken. Die Protestierenden in Berlin zeigen deutlich, was sie von einem solchen Dialog halten. Sie zerreißen symbolisch ein Papier mit der Rede des Präsidenten an die honduranische Bevölkerung, das Botschaftsmitarbeiter verteilt hatten.
Honduras. Im Juni 2009 war die demokratisch gewählte Regierung von Manuel Zelaya in einem Putsch gestürzt worden. Seitdem hat sich die Situation in Honduras extrem verschlechtert. Trotz der zwischenzeitlich durchgeführten, wegen fehlender demokratischer Standards aber als Farce kritisierten Wahl gehören Verfolgung, Mord, Entführung von Oppositionellen zum Alltag. Von wirklicher Demokratisierung keine Spur. Im Gegenteil, Proteste gegen Megaprojekte wie aktuell zum Beispiel das Staudammprojekt Agua Zarca am Rio Blanco im Gebiet der indigenen Gemeinschaft der Lenca und Aktivitäten gegen den damit einhergehenden Landraub durch multinationale Konzerne werden brutal niedergeschlagen. Kritische Medienschaffende und MenschenrechtsaktivistInnen werden kriminalisiert, verurteilt, entführt oder sogar ermordet. Carla Lara, honduranische Sängerin, Feministin, Journalistin und Widerstandskämpferin, war im Herbst 2013 zu einer Rundreise in Deutschland, zu Diskussions- und Musikveranstaltungen unter anderem in Berlin. Davon wollen wir berichten. Zum Einstieg beschreibt die Journalistin Erika Harzer die aktuelle Situation in Honduras.
Es ist das Land, was eigentlich hier bei uns nur mit negativen Schlagzeilen ankommt in Deutschland. Also mal Katastrophen, mal politische Erdrutsche, mal war es der Mitsch, mal war es der Putsch. Zuletzt im Frühjahr 2012 der Gefängnisbrand von Comayagua, wo über 300 Gefangene verbrannt oder erstickt sind. Wenn man von Honduras hier was hört, fallen eigentlich immer nur Worte, Begriffe wie Impunidad, Straffreiheit, Korruption oder Narcoestado, also Drogenstaat. Es ist eins der ärmsten Länder Lateinamerikas, aber mit einer unglaublichen Kluft zwischen extrem arm und extrem reich. Seit 2011 führt das Land die Pro-Kopf-Mordrate weltweit an. Durch Honduras führt im Moment einer der Hauptkorridore der Drogenroute von Herstellerländern zum nordamerikanischen Verbrauchermarkt. Und dazu kommt, dass jetzt zu der Drogenroute mittlerweile im Land auch ganz viele Drogenlager errichtet worden sind.
Die Pressefreiheit ist praktisch ausgehebelt. Oppositionelle oder kritische Journalistinnen und Journalisten sind quasi freiwild. Seit dem Putsch 2009 sind in Honduras mindestens 26 Journalisten und Journalistinnen umgebracht worden. Auch der UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, Frank Larue, hat die Situation der Presse in Honduras im Jahr 2012 scharf kritisiert. Er hat die Gewalt gegen Journalisten als nicht hinnehmbar bezeichnet. Honduras gleiche eher einem Land im Kriegszustand als einem demokratisch verfassten Staat in Friedenszeiten. Gemma Pertzkin, freie Journalistin und Mitbegründerin von Reporter ohne Grenzen, bestätigt diese Einschätzung.
Wenn Sie sich anschauen, wir haben so eine Rangliste, die einmal im Jahr erscheint, auf der 179 Staaten verzeichnet sind. Da ist eben Honduras natürlich auf einem der unteren Plätze, Platz 127, also zwischen Ukraine und Afghanistan. Und das macht ja dann auch schon deutlich sozusagen, wie wir diese Lage einschätzen. Und was uns vor allem besorgt macht, ist, dass eben viele dieser Morde eben nie aufgeklärt werden. Das ist ein Klima der Straflosigkeit, das eben dazu führt, dass auch andere Journalisten sich bedroht fühlen, eingeschüchtert sind. Das ist eine Situation, die wir auch aus anderen Ländern kennen. Das erzeugt ein Klima der Angst. Und diese psychologische Wirkung ist eben noch eine zusätzliche Gefahr, weil eben Kollegen dann auch einfach, weil sie sich schützen wollen oder aus Sorge davor, bestimmte Themen anzupacken, gerade solche heißen Themen wie Landraub oder eben Korruptionsthemen, eben sich gar nicht mehr dran wagen. Und ich glaube, da ist sozusagen eine Gefährdung einfach für diesen ganzen Berufsstand, weil es eben sehr viel Mut erfordert, in einer solchen Situation überhaupt über kritische Themen zu schreiben.
Carla Lara beschreibt das so.
Ich denke, das Makabere an dieser Politik der Terrorisierung ist doch dies. Wenn ein einzelner Genosse oder eine Genossin, die sich öffentlich äußern, ermordet wird, dann bedeutet das, dass 8 Millionen Menschen eingeschüchtert und verängstigt werden. Die Menschen denken doch, wenn schon bekannte Persönlichkeiten angegriffen werden, was würde dann erst mir als einfacher Person passieren?
Carla Lara ist eine international bekannte Persönlichkeit. Das hat sie lange als Schutz empfunden. Aber inzwischen...
Es fällt schwer, das zu sagen. Ich fühle mehr Angst, als ich früher jemals hatte. Ich wurde bereits einmal angegriffen. Wir bewegen uns anders auf der Straße, mit mehr Angst, die früher nicht so stark war. Ein Motorrad, das nah an dir vorbeifährt, lässt dich erschrecken. Das verändert dich. Du gehst weniger aus, du gehst mit mehr Vorsicht und anderen Bedenken durchs Leben. Und auf jeden Fall reagiert die Familie anders. Meine Mutter, die mein Radioprogramm hört, sagt mir anschließend manchmal, ach, hättest du das doch nicht so gesagt. Und mein Sohn bittet mich manchmal, dass ich doch nicht zu den Protesten rausgehen solle.
Trotzdem macht sie, wie viele andere auch, weiter. Zusammen mit dem Rat der indigenen Organisation Copin protestiert sie gegen das Megastaudammprojekt Aguasarca. Hier soll der Fluss Hualcarque zur Energiegewinnung aufgestaut werden und deshalb wurde der indigenen Gemeinschaft der Lenca ihr angestammtes gemeinschaftlich genutztes Land geraubt. Die Lenca haben sich dagegen bereits ausdrücklich ausgesprochen. Sie haben auch nach Konvention Nummer 169 der UN-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker das Recht, über die Verwendung ihrer Ländereien selber zu entscheiden. Seit einem halben Jahr blockieren sie die Zufahrtsstraßen und behindern dadurch die Lieferung von Materialien und den Bau des Staudamms. Unbeeindruckt von all diesen Protesten baut die in Deutschland ansässige Voith Hydro Holding die Turbinen für diesen Staudamm weiter. Auch ein ausdrücklich an Voith gerichtetes Protestschreiben scheint bisher keine Wirkung gehabt zu haben. Zwei der Protestierenden, Paula und Thomas, haben im Kampf gegen den Staudamm ihr Leben verloren. Andere Sprecher der indigenen Gemeinschaft wie Aureliano Molina und Thomas Gomez wurden aktuell zur Haft auf Bewährung mit Meldeauflagen verurteilt. Die 2012 mit dem Shalom-Preis der Uni Eichstätt ausgezeichnete Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres wurde zu Beugehaft verurteilt. Sie hat sich ihrer Verhaftung bisher entzogen und sich zur politischen Gefangenen erklärt. Amnesty International hat eine Unterschriftensammlung mit der Forderung nach Rücknahme der Haftbefehle gestartet. Carla Lara berichtet im Radio einer Kaffeekooperative in ihrer regelmäßigen Sendung Sin Café, No Hay Mañana zum Beispiel über genau diese kritischen Themen, über die zu schreiben so gefährlich ist. Oppositionelle Berichterstattung findet in Honduras überwiegend in lokal organisierten kommunitären Radios, den Radios Comunitarias, statt. Jutta Blume hat im Jahr 2012 mit einer Journalistinnen-Delegation zwei Radios besucht, die von indigenen Organisationen betrieben werden.
Diese Radios sind entstanden aus der Notwendigkeit, dass die Leute über ihre Konflikte berichten. Also ganz viele indigene Gruppen und auch kleinbäuerliche Gruppen sind halt damit konfrontiert, dass ihnen das Land weggenommen wird auf illegale Weise und dass sie da aber kein Sprachrohr haben in den offiziellen Medien. Das heißt, die offiziellen Medien werden halt von wenigen Familien dominiert, die zur Oligarchie gehören. Und die kommunitären Radios sind sozusagen der Gegenpool dazu, die aber in Honduras eine ganz wichtige Rolle spielen und eben nach dem Putsch auch viel wichtiger geworden sind.
Zum Abschluss hören wir ein Lied, das Carla Lara zusammen mit Anke Wisch an der Geige gespielt und gesungen hat, Abeja Afortunada.
La abeja fortunata es un poco rara. No hace miel, hace dulce de batata. No vive en la cor- Colmena no.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de